präklinische Immobilisation von Traumapatienten. Wir haben nach unserer letzten Folge viele Kommentare von euch bekommen bezüglich unseren Aussagen zu präklinischer Immobilisation von Traumapatienten. Das Ganze hat uns bewogen, dem nochmal einen eigenen Kapitel zu widmen und auch einige von unseren Statements hier drinnen in Frage zu stellen, weil wir einfach auch gelernt haben, dass das vielleicht nicht alles so richtig war.
Ja, dass die Leitlinie auch nicht mehr so richtig ist scheinbar. Nicht mehr state of the art.
Genau, dass die Leitlinie auch nicht in allen Sachen recht hat. Erstmal Grundinformationen dazu. Die Datenlage zur präklinischen Immobilisation von Traumapatienten ist überraschend dünn, muss man sagen. Wird sich wohl auch nicht ändern, da lässt sich einfach nicht viel Geld mit verdienen. Die ganzen Devices sind schon lange relativ lange auf dem Markt. Naja, es geht halt doch oft um Geld. In Deutschland reden wir hauptsächlich über stumpfe Traumata infolge von Stürzen und Verkehrsunfällen. In diesem Beitrag möchten wir uns hauptsächlich auf Verkehrsunfälle stützen, wobei man sagen muss, dass sich bei Stürzen nicht so viel davon unterscheidet. Erstmal kurz abgehandelt, Vorgehen an der Einsatzstelle. Wir müssen uns immer fragen, ist die Einsatzstelle sicher? Wenn nein, braucht man eine Sicherung durch die Feuerwehr, / Polizei.
Kann ich auch für die Notarztprüfung sehr empfehlen, das immer als erstes einzuwerfen.
Ja, manche Prüfer, bei mir waren sie davon ein bisschen genervt, glaube ich, damals. Aber gut, trotzdem, man sollte es lieber einmal zu oft sagen und auch einmal zu oft dran denken, als es irgendwann zu bereuen. Dann kommt der Primary Survey, ATLS, PHTLS, also wie in unserem letzten Beitrag genannt, C, A, B, C, D in Klammern E. Ob E an dieser Stelle beim Primary Survey wirklich schon so wichtig ist, möchte ich mal in Frage stellen. Wenn sich ein Problem findet, also ein Critical Bleeding oder dann ein Atemwegsproblem, immer sofort das Problem beheben und so weiter, Beatmung, Circulation. Ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Wenn wir das Primary Survey durchgeführt haben und der Patient in irgendeiner Weise noch gerettet werden muss, das heißt eingeklemmt ist im Auto, müssen wir die Rettungsstrategie wählen. Wir reden also entweder von einer schonenden Rettung, von einer schnellen Rettung oder von einer Crash-Rettung. Also ist er vital bedroht, muss er sofort raus, Crash-Rettung, weitere Verletzungen werden in Kauf genommen. Ist er vital stabil, aber wir vermuten eine schwerwiegende Verletzung, ist eine schonende Rettung, das heißt ihn möglichst sanft daraus zu kriegen, indiziert. Und da muss man auch aufpassen, dass man die richtige Sprache mit den Feuerwehrleuten spricht, weil sie oft etwas anderes unter schnell und schon verstehen als vielleicht wir Mediziner. Was in dem Fall, glaube ich, eher ein Medizinerproblem ist als ein Feuerwehrleute-Problem. Rettungsmittel hat die Feuerwehr zur Verfügung, klassischerweise Zylinder, Schere, Spreizer, um das Auto aufzumachen. Und jetzt geht's wieder an uns. Wie holen wir den Patienten da raus? Mir fallen da so vier Devices ein, entweder das Spineboard, die Schaufeltrage oder der Rautec-Griff. Und in dem Bereich Rautec-Griff fällt sicherlich auch noch die Boa. Die Boa ist diese Rettungsschlinge, die immer weiter, die immer populärer wird und auch durch verschiedene Schulungssysteme immer populärer wird. Gibt es kommerziell, man kann sich das Ganze auch aus einer Decke selbst basteln, aus einer aufgerollten Decke. Gibt viel Informationen dazu im Internet, guckt euch das an. Auch bei diesen Devices geht es natürlich um Geschwindigkeit. Der Rautec-Griff, damit kriegen wir den Patienten super schnell da raus. Wenn wir über Schaufeltrage bzw. Beinwort reden, dann reden wir schon so über eine Rettungszeit von 60 Sekunden. Und wenn wir das CAT-System tatsächlich benutzen, das fünfte, was ich jetzt gar nicht mehr so richtig im Kopf habe, dann reden wir über eine Rettungszeit von mehr als fünf Minuten. Jeder, der es kennt, ist es schon relativ aufwendig anzulegen, dieses CAT-System, und gefühlt kaum einer kann es heutzutage noch, oder vielleicht konnte es auch nie einer richtig. Dann, wenn wir den Patienten draußen haben, kommen wir zum Secondary Survey, also einmal von Kopf bis Fuß durchuntersuchen, Sample abfragen. Ja, Sample kennt jeder noch, Symptome, Allergien, Medikamente, Past Medical History, letzte Mahlzeit, Events vor dem Unfall. Gut. So viel erstmal als Kurzabhandlung zu dem ganzen Rettungsprozess. Es soll aber ja um die Immobilisation von Traumapatienten gehen. Gehen wir erstmal nach Organsystemen, Wirbelsäulenverletzungen. Zunächst muss man einmal sagen, Wirbelsäulenverletzungen sind keine Blickdiagnose. Man muss den Patienten nach Beschwerden fragen, man muss sich den Unfallmechanismus anschauen, und ja, wenn wir aufgrund des Unfallmechanismus oder Beschwerden von dem Patienten eine Wirbelsäulenverletzung nicht ausschließen können, sollten wir eine Inline-Stabilisierung durchführen. Eine Inline-Stabilisierung heißt im ersten Moment erstmal, jemand hält diesen Kopf fest. Und um es mit unserem Oberarzt Roland, mit den Worten unseres Oberarztes Roland zu sagen, einer ist das Eichhörnchen, einer hält die Nuss fest. Ich finde, das trifft es ganz gut. Dann machen wir ein Lockroll-Manöver, das heißt, wir drehen den Patienten einmal achsengerecht auf die Seite, gucken nach Prellmarken, gucken nach Druckschmerzen, haben wir offene Verletzungen oder Fehlstellungen in der Wirbelsäule, haben wir eine Stufenbildung. Hat der Patient ein neurologisches Defizit? Jetzt gibt es nicht nur diese ganz allgemeinen Sachen, sondern es gibt da richtige Regeln für, ob jemand eine Wirbelsäulenverletzung zu vermuten hat oder nicht, beziehungsweise es gibt Ausschlussregeln. Es gibt einmal die Nexus-Kriterien und einmal die Canadian C-Spy Rule. Die Nexus-Kriterien sind, wenn der Patient keinen Druckschmerz über der Wirbelsäule hat, kein neurologisches Defizit, ein GCS von größer 15 oder nicht größer 15, es geht nicht größer 15.
Spricht unaufgefordert.
genau. von 15. Wenn er nicht intoxikiert ist oder wenn er keine ablenkenden Verletzungen hat, dann hat er zu 99,9% keine Wirbelsäulenverletzung. Dann brauchen wir diese Wirbelsäule auch nicht immobilisieren. Wenn die Canadian C-Spy Rule analog dazu sagt, wir brauchen eine Wirbelsäulenimmobilisation, wenn ein gefährlicher Unfallmechanismus vorliegt. Als gefährlicher Unfallmechanismus ist hier definiert ein Sturz aus größer 1 Meter Höhe. 1 Meter ist jetzt so ein Esstisch, ne? Ein Autounfall mit Überschlag ist schon irgendwie eine andere Kategorie, finde ich
auch.
Und Herausschleudern des Patienten aus dem Fahrzeug. Das ist nochmal was ganz anderes. Druckschmerz über den Dorn fortsetzen. Oder die Unfähigkeit, den Kopf mehr als 45 Grad zu drehen. Auch wenn eins der Kriterien vorliegt, sollten wir den Kopf immobilisieren, die Wirbelsäule, nicht den Kopf, die Wirbelsäule immobilisieren. Wenn nicht, können wir die Wirbelsäule, die Halswirbelsäule freigeben. So viel zu den Kriterien. Bei den Nexus-Kriterien, die ich etwas eingängiger finde als die Canadian C-Spine Rule, aber es ist was ganz Subjektives, muss man sagen.
Ich auch, sind wir schon zu zweit subjektiv.
Die ablenkenden Verletzungen heißt ja auch, dass jedes Polytrauma eine Wirbelsäulenimmobilisation nach den Nexus-Kriterien braucht. Ja, weil bei einem Polytrauma mehrere Verletzungen muss auch eine Wirbelsäule, also ja. Kann die Wirbelsäule nicht freigegeben werden, präklinisch. Reden wir über das Stiffneck, den ich in der letzten Folge noch fast verteidigt habe. Der Stiffneck oder die Zervikalstütze, es gibt ja auch andere Hersteller, Stiffneck ist jetzt ja nur ein Hersteller. Erstmal muss man sagen, dass in Studien relativ eindeutig belegt ist, dass er nur in 11% der Fälle richtig angelegt ist.
Ist ein Anwenderproblem, muss man natürlich sagen.
Ist ein Anwenderproblem, kann man so abtun. Das Hauptfehler ist die falsch eingestellte Höhe, die falsch geschätzt wird. Dazu muss man zur Zervikalstütze sagen, dass sie eine enorme Restbeweglichkeit lässt. Bei der Flexion, also bei dem Kopf auf die Brust nehmen, beschränkt sie das um 90% ein. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber bei der Extension und bei der Rotation nur um 50%. Das heißt, Stiffneck schützt eigentlich nur vor der Stauchung. Vor was anderem schützt der Stiffneck nicht. Ja. Dazu gucken wir uns mal die Kontraindikation bzw. Nachteile des Stiffnecks an. Mit dem Stiffneck haben wir eine erhöhte Aspirationsgefahr. Wir haben eine erschwerte Sicherung der Atemwege. Und wir haben eine in Studien ganz gut belegte Erhöhung des intrakraniellen Drucks, die wir natürlich beim SAT vermeiden wollen. Das heißt, ein SAT ist eigentlich eine Kontraindikation für einen Stiffneck. Zusätzlich dazu, dass wir gerade festgestellt haben, dass der Stiffneck gar keine ausreichende Immobilisation bietet. Ja, also wenn wir die Wirbelsäule immobilisieren wollen, müssen wir die ganze Wirbelsäule immobilisieren. Und wenn wir die ganze Wirbelsäule immobilisieren, brauchen wir keinen Stiffneck. Dann können wir auch darauf verzichten und uns die Nachteile, Aspirationsgefahr, Zunahme des intrakraniellen Drucks, können wir weglassen. Außerdem muss man ja sagen, dass eine Halswirbelsäuleverletzung ohne SAT, da kann ich jetzt keine Studien zu nennen, aber ist doch eher selten. Also
absolut.
Also, ich glaube, die meisten Halswirbelsäulenverletzungen treten ja eher durch einen Anschlag des Kopfes irgendwo ran auf.
Oder in der Todesstrafe durch Erhängen.
Ja. Ja, okay. Also, nochmal Fazit. Stiffneck ist, eigentlich gibt es keine Indikation mehr für den Stiffneck. Ja, wenn wir die Wirbelsäule immobilisieren müssen, Nexus-Kriterien oder wir haben eine Stufenbildung und so weiter, dann müssen wir die ganze Wirbelsäule immobilisieren, dann brauchen wir keinen Stiffneck. Ich habe ganz, ganz viele Informationen dazu in die Shownotes gepackt. Dazu noch ein Artikel von den Kollegen von Fomina, die dazu schon vor Jahren was geschrieben haben. PHTLS hat ein Positionspapier dazu rausgebracht. Wer da mehr zu nachlesen möchte, schaut in die Shownotes. Es ist spannend und hat auch mich zum Umdenken bewegt.
Wir haben alles umgeworfen, was wir bisher gemacht haben in den letzten 4 Wochen, was das Thema angeht.
Ja. Kommen wir zu dem Rest der restlichen Devices, die wir zur Wirbelsäulenimmobilisation haben. Schaufeltrage. Zur Schaufeltrage muss man erstmal sagen, die dient nicht der Immobilisation. Die Schaufeltragen haben im Normalfall keine Halterung für Headblocks. Das ist ein Rettungsmittel. Ja, auf ebenem Untergrund ist die Schaufeltrage zur Rettung, zu einer wirbelsäulenschonenden Rettung, super, super geeignet. Zum Beispiel der Zweiradfahrer, Motorradfahrer, der sich auf der Autobahn mault und auf glattem Asphalt liegt, den können wir damit super aufschaufeln. Auf Rasen oder unebenem Boden wird das Ganze schon wieder schwieriger. Das CAT-System, habe ich vorhin schon zum Ausdruck gebracht, hat aus meiner Sicht kaum noch Relevanz. Es kann kaum einer damit umgehen und spätestens dann, wenn ein ABCDE-Problem vorliegt, dauert es einfach auch viel zu lange. Ja. Und dann noch eine Sache zum Spineboard. Das Spineboard ist, mal abgesehen von dem wirklich instabilen Patienten, auch ein Rettungsgerät, kein Transportgerät.
Sieht ja man immer wieder, ist genau. Aber nicht dafür gedacht.
Auch wir kriegen leider immer wieder in die Notaufnahme Patienten, die auf dem Spineboard transportiert werden. Das Spineboard ist hart und gerade. Und gerade wenn wir die Patienten dort mit der Spinne fest draufschnallen, führt es eher zu einem Druck auf die Wirbelsäule als zu einer Entlastung. Zusätzlich zu dem Druck, den auf die Stellen, die auf dem Spineboard aufliegen, auf dem Körper. Also Spineboard, Rettungsgerät. Fazit für mich, die Patienten kommen, wenn sie nicht instabil sind, auf die Vakuummatratze. Damit kann ich die gesamte Wirbelsäule immobilisieren mit Kopf. Das ist aus meiner Sicht die beste Art und Weise, die Wirbelsäule zu immobilisieren. Es gibt auch noch eine schöne Studie dazu, die sagt, wir kennen ja aus den amerikanischen Filmen immer diese Spineboard-Rettungen. Hier wurde untersucht, zugegebenermaßen bei gesunden Patienten in so einem Motion-Capture-Verfahren, wobei mehr Wirbelsäulenverformungen auftreten, bei einer Rettung via Spineboard oder wenn man die Patienten selbst aussteigen lässt, die dies können. Die Patienten, die selbst aussteigen können, haben weniger eine geringere Verformung der Wirbelsäule. Das heißt, wenn möglich und der Patient keine akuten Schmerzen in der Wirbelsäule hat, lasst ihn doch einfach selbst aus dem Fahrzeug aussteigen. Ja. Gut. So viel zur Wirbelsäule. Ich denke, das war schon relativ viel Input. Kommen wir zum Becken. Das Becken, untersuchen ist genauso schwierig. Auch das ist, eine Beckenfraktur ist nur seltene Blickdiagnose. Ja. Wir können, wonach können wir gucken? Wir können nach Schmerzen gucken. Wir können nach Prellmarken gucken. Wir können nach Fehlstellungen gucken. Erstmal die Blick, der Blick. Dann untersuchen wir es einmal. Da bitte nicht wild am Becken drumherum drücken. Einmal seitliche Kompression und einmal Symphysendruck. Ja. Selbst da, eine klinische Untersuchung führt nur in einem Drittel der Fälle zur Diagnosestellung. Also auch da werden viele, viele Beckenfrakturen übersehen. Was sind weitere Hinweise auf eine Beckenfraktur? Urogenitale Verletzungen und eine Beinlängendifferenz können natürlich auch noch auf eine Beckenfraktur hindeuten. Wie versorgen wir eine Beckenfraktur? Mit einer Beckenschlinge. Also wenn wir Hinweise auf eine Beckenfraktur haben, insbesondere bei hämodynamischer Instabilität, dann kommt da eine Beckenschlinge drum. Isolierte Beckenfrakturen sind selten, das sind meistens polytraumatisierte Patienten. Ja? Diese Patienten sind meist, haben nicht nur ein gebrochenes Becken. Richtiges Anlegen der Beckenschlinge ist wichtig. Über dem Trochanter major Schlinge unterschieben. Trochanter major kann man selbst bei den adipösen Patienten gut tasten. Schlinge unterschieden, Beine nach innen rotieren, also Knie zusammen. Ja, das führt zu einer zusätzlichen Kompression des Beckens. Und dann die Beckenschlinge festziehen. Das Ganze dann optimalerweise auch noch mit der Vakuummatratze fixieren, um die Innenrotation der Beine aufrechtzuerhalten. Weil, wenn wir eine Beckenfraktur haben, dann brauchen wir eh die Vakuummatratze, weil dann müssen wir auch von der Wirbelsäulenverletzung ausgehen. Wenn dieser Unfall genug Wucht hatte, eine Beckenfraktur hervorzurufen, das Becken ist ja schon ein massiver Knochen, dann ist eine Wirbelsäulenverletzung auf jeden Fall präklinisch nicht auszuschließen. Nun geistern im Rettungsdienst immer wieder so Kontraindikationen für Beckenfrakturen durch die Gegend. Beim hämodynamisch instabilen Patienten gibt es keine Kontraindikation für eine Beckenschlinge. Punkt. Möchte ich einfach so.
Mehr kann man dazu auch nicht sagen.
So lassen. So viel zu Beckenfrakturen. Also, wenn Verdacht auf eine Beckenfraktur, Beckenschlinge drum, besonders beim hämodynamisch instabilen Patienten und das Ganze dann auch noch den Patienten in die Vakuummatratze, weil dann ist auch eine Wirbelsäulenverletzung wahrscheinlich. Extremitätenfrakturen. Da kommt natürlich erstmal der Bodycheck zum Tragen, haben wir eben schon drüber gesprochen. Bei einer Extremitätenfraktur sollte schon vor der Schienung ein PDMS, also eine periphere Durchblutung, Motorik, Sensibilität geprüft werden. Und dann haben wir das, glaube ich, alle mal gelernt, möglichst das proximale und das distale Teil der Fraktur mitfixieren. Ja. Sollten wir eine Reposition durchführen? Wenn möglich, ja. Warum? Um Weichteile und Nerven zu schonen und um Compartment zu vermeiden. Eine Reposition macht aber nur dann Sinn, wenn wir das auch in Reposition fixieren können. Da bleiben uns eigentlich nur die Luftkammerschienen, muss man ehrlich sagen. Manche Systeme haben noch die Vakuumschienen, die so ähnlich wie die Vakuummatratze funktionieren. Das sind hier bei uns nicht so verbreitet und führen zum Teil auch eher zu einer Kompression des Ganzen. Aber das sind die beiden Möglichkeiten. Mit diesen Schienen richtig fixieren können wir aber nur die Sprunggelenksfraktur und die Tibiaschaftfraktur. Die Ellenbogenfraktur und die Unterarmschaftfraktur. Das sind die einzigen, die wir reponieren und auch in Reposition fixieren können.
Wobei das oft auch schwierig wird, muss man sagen. Also Ellenbogen hatte ich ja gerade letztens. Ist schwierig, den so zu stellen in die Schiene, dass das auch wirklich sich nicht mehr bewegt.
Ja.
Ja, war eine Vakuumschiene, muss man dazu sagen, aber trotzdem war das nicht optimal.
Ja. Ist schwierig, aber gerade die Sprunggelenksfrakturen, wenn die krumm stehen, dann müssen die reponiert werden.
Absolut.
Natürlich. Ja, das,
das ist sozusagen nicht zu diskutieren.
Und ich denke, für eine Unterarmschaftfraktur ist das genauso. Ja. Zumal wir hier halt schönes Schienungsmaterial haben. Bei allen anderen Frakturen, die wir nicht so schienen können, kommt es zu, sollten wir das Ganze achsengerecht lagern und irgendwie eine Reposition, nein, die Reposition ist das falsche Wort, eine Fixierung durchführen. Danach, nach unserer Lagerung, immer noch einmal PDS überprüfen und dokumentieren. Nicht nur für den Richter dokumentieren, sondern auch für den Kollegen, für den unfallchirurgischen Kollegen, der das in der Notaufnahme weiter versorgt. Mein Konzept, um es einmal kurz zu sagen. Distale Radiusfraktur, SAM Splint. Distale Radiusfraktur können wir nicht durch die Vakuumschiene oder Luftkammerschiene fixieren. Da sind die SAM Splint Schienen, beziehungsweise, wenn man es von früher sieht, die Kramer-Schienen super geeignet. Ellenbogen- und Unterarmschaftfraktur, Luftkammerschiene, reponiert. Humerus, Luftkammerschiene macht keinen Sinn. Wir fixieren den Oberarmkopf nicht mit, also Vakuummatratze. Die einzige Möglichkeit, das zu fixieren. Sprunggelenk- und Tibiaschaftfrakturen, Luftkammerschiene, Femurfrakturen, Vakuummatratze. Das ist mein persönliches Konzept. Habt ihr ein eigenes Konzept? Schreibt uns gerne, wenn ihr andere Ideen habt.
Wir freuen uns.
Wir freuen uns über die Diskussion. Zum Thema offene Frakturen, die müssen wir natürlich steril abdenken, um die Infektionsgefahr zu vermeiden. Ja, Johannes, viel Input. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen für euch zusammenfassen. Möchtest du es nochmal zusammenfassen, Johannes?
Ja, danke, Torben, wieder eine kleine Aufgabe für mich. Aber es ist ja auch immer, nachdem ich letztes Mal das Polytrauma-Thema habe, jetzt muss ich auch zeigen, dass ich was mitgenommen habe von deinen ganzen Sachen. Und ich fand das spannend. Ich fand das super, dass du dich damit nochmal so umfangreich beschäftigt hast. Ich habe einiges mitgenommen, auch wenn wir im Vorfeld darüber natürlich schon das alles diskutiert hatten. Zusammenfassend. In wenigen Punkten. Es gibt eigentlich keine Stiffneck-Indikation mehr.
Ja.
Tut mir leid an den Hersteller von Stiffneck, aber ist so. Mhm. Ich glaube, vielleicht aus einem isolierten HWS-Fall, also wo wir uns gesagt haben, das gibt sowieso nicht. Mhm. Ja, eigentlich. Also isolierte HWS-Verletzungen.
Und auch selbst dann ist der Stiffneck keine...
Genau, ist keine adäquate Immobilisation. Auch der gehört ja auf eine Vakuummatratze, wenn man mal ehrlich ist, oder?
Der einzige Grund, wo ich mir den vielleicht noch vorstellen kann, und ich bin auch nicht mehr sicher, ob man diese... Der Traumapatient, wo man keine Inline-Stabilisierung durchführen kann, während der Rettung, nur für die Rettung. Also wenn man die Inline-Stabilisierung beim Abnehmen des Daches nicht durchführen kann, bevor man gar nichts macht, könnte man den Stiffneck erwägen. Muss aber auch im Hinterkopf behalten, dass der intrakranielle Druck
gegebenenfalls steigt. Man muss sich überlegen, das wäre ja zum Beispiel, sag ich jetzt mal, beim VU in einem Zweizer Porsche, wo man nicht dahinter kommt oder wo das Dach hinten so eingedrückt ist, dass man nicht dahinter kommt. Aber auch da eben wahrscheinlich wäre ja das SAT naheliegender, als dass jetzt irgendwie nur die HWS da geschädigt ist. Und aber da ist auch die Frage, kann man das dann richtig anlegen? Also da gibt es ganz viele Probleme. Dann der nächste Punkt, der mir so im Kopf geblieben ist, ist, dass das Beinbord kein Transportmittel ist, sondern ein reines Rettungsgerät. Da sollten wir uns, ich glaube, die amerikanischen Rettungsdienste, die haben es ja schon viel länger und die sind davon auch schon wieder so ein bisschen ab, aber wir sollten uns davon auch abkapseln. Also ein Patient gehört anständig immobilisiert auf eine Vakuummatratze und das Beinbord ist zum Retten des Patienten aus dem PKW oder aus einem Gewässer gut geeignet und danach wird er umgelagert.
Ja. Und man muss auch bedenken, dass die Vakuummatratze in Amerika wesentlich weniger Verbreitung hat und bei uns ist sie nach die Norm auf jedem Rettungswagen verfügbar.
Genau, also genau. Das bringt Revival der Vakuummatratze. Daten gibt es leider keine dafür.
Keine guten, ja.
Ja, aber wir machen eine Studie.
Ja.
Schon wieder. Also wir haben genau.
Projekte ohne Ende.
Projekte ohne Ende, genau. Und dann, ich glaube, das ist das Thema Wirbelsäule und HWS. Das sind diese Sachen, die da essentiell sind. Also nochmal, Stiffneck kaum noch eine Indikation. Spineboard, reines Rettungsmittel, kein Transportmittel, Immobilisation auf Vakuummatratze und dann zum Beckentrauma. Jedes Beckentrauma, es gibt keine Kontraindikation, jedes Beckentrauma bekommt eine Beckenschlinge und wird dann hinterher noch auf der Vakuummatratze immobilisiert, damit man die Innenrotation der Beine beibehält und damit zusätzlich eine Blutungskontrolle erreichen könnte, so rein pathophysiologisch gedacht. Und dann noch ganz kurz zu den Extremitätenfrakturen, da sollte man immer daran denken, dass man PDMS kontrolliert vor und nach Schienung, dass man zwei benachbarte Gelenke ruhig stellt und da, wo das nicht geht, großzügig die Vakuummatratze einsetzt, zum Beispiel bei Humerus- und Femurschaftfrakturen.
Ja.
Ich denke...
Ich freue mich auf die Diskussion mit euch. Und
da gibt es bestimmt Diskussionen. Also das ist so ein Thema, ich glaube, da gibt's das haben wir letztes Mal ja schon gesehen.
Aber umso wichtiger, dass man einfach mal drüber spricht und sich anhört, was andere Leute dazu sagen.
Absolut. Wir,